Und als ich mir Gedanken über den Titel machte, kam mir ein englischer Titel in den Sinn. Und wenn ihr ein bisschen Englisch versteht, dann wisst ihr, im Englischen kann man manche Reime machen, die im Deutschen eben nicht funktionieren, weil sie diese Wörter ganz anders lauten. Und mir fiel als Titel ein für diese Predigt von heute, Grace in a Hard Place. Aber eben, damit ihr das auch versteht, musste ich ja einen deutschen Titel finden. Und der deutsche Titel dieser Predigt lautet, Gnade ist ausreichend. Gnade genügt. Stefan hat es vorhin in seinem Wort schon gesagt, Gnade ist ausreichend, Gnade genügt. Und zwar auch in a hard place, an einem schwierigen Ort, unter schwierigen Umständen, in Situationen, wo du vielleicht das Handtuch werfen möchtest, was auch immer. Und wenn wir uns Paulus vor Augen führen, seine Situation, seinen Dienst, dann war dieser Dienst geprägt von hard places. Er kam von einem Hard Place zum nächsten. Sein Dienst war geprägt von einer Reise, von einer Odyssee, könnte man sagen, die ihn bis an die Enden der damaligen Welt geführt haben und die von Verfolgung, Bedrängnis, Bedrückung geprägt waren. Wo er auch hinkam, er wurde verfolgt um des Namens Jesu willen. Und in den beiden Korintherbriefen lesen wir einiges auch darüber und in Korinth hat er ebenfalls Bedrängnis erlebt. Auch dort war es nicht einfach. Aber ich glaube, dass bestimmte Dinge in Korinth geschehen sind, die bei Paulus etwas bewirkten. Denn wenn wir seine Briefe an die Korinther lesen, dann können wir uns gut vorstellen, dass er, während er schrieb, darüber nachgedacht hat, wie war das nochmal in Korinth? Was hat der Herr damals zu mir geredet? Denn was der Herr damals zu mir geredet hat, ist für die Leute, an die ich jetzt dort schreibe, besonders eindrücklich, besonders treffend. Und deswegen glaube ich, dass da eine Beziehung besteht zwischen dem, was Paulus schreibt im 1. und 2. Korintherbrief an die Korinther und dem, was er dort an Ort und Stelle erlebt hat. Und Korinth war ein hard place, ein hartes Pflaster. Die erste Predigt über diese Gnade in den Korintherbriefen hieß ja auch ein hartes Pflaster. So könnte man übrigens a hard place auch übersetzen. Ein hartes Pflaster. Gnade für ein hartes Pflaster. Einmal mehr. Nun, was war denn in Korinth so schwierig? Korinth war eine der bekanntesten Städte der Antike und Korinth war insbesondere bekannt für seine Unzucht, für seinen Hang zur sexuellen Unmoral. Dort stand ein Tempel der Aphrodite, der Göttin der Liebe, der Griechischen. Und ihr dürft raten, was dort geschah in diesem Tempel. Dort waren Prostituierte hochoffiziell angestellt in diesem Tempel, die dort ihre Dienste anboten. Und wisst ihr, wir denken manchmal, ja, da ging es nur um die Lust. Wisst ihr, um was es eigentlich ging? Wisst ihr, was das Ganze eigentlich sollte? Eingebettet in einen Götzendienst. Es ging um Folgendes. Die Griechen glaubten, während sie dort im Tempel Geschlechtsverkehr hatten mit diesen Tempelprostituierten, würden sich die Götter dazu angereizt fühlen, ihrerseits dasselbe zu tun, sodass Fruchtbarkeit kommen würde auf die Erde. Das war der eigentliche Grund, warum sie diese Dinge taten. Sie suchten nicht einfach nur einen Vorwand, ihre Lust ausleben zu können, sondern sie glaubten auch, dass dadurch Fruchtbarkeit auf der Erde freigesetzt werden würde. Wie verdreht. Aber einfach, dass ihr das versteht. Korinth war so bekannt für diese Neigungen, dass es schon 300 oder 400 Jahre vor Christus ein griechisches Verb gab, das heißt auf Englisch, ich kann es nur auf Englisch sagen, to corinthicize, und das bedeutet mit anderen Worten Unzucht treiben. Also der Name dieser Stadt hat ein entsprechendes Verb geprägt mit der Bedeutung von Unzucht treiben. Paulus kommt dorthin und will das Wort Gottes verkündigen, das Evangelium. Und ein wichtiger Teil des Evangeliums ist Enthaltsamkeit. Wenn wir lesen, was Paulus sagte gegenüber dem Statthalter Felix, der ihn gerne hörte, der wissen wollte, worum es ging ums Evangelium, dann lesen wir an einer Stelle, dass Paulus ihm vom Gericht von Gerechtigkeit und von Enthaltsamkeit zu ihm sprach. Und da klappte bei dem Guten der Laden runter. Und er sagte, ja, lass es für heute genug sein, ich will dich dann wieder hören, wenn ich gelegene Zeit habe. Mit anderen Worten, er hatte genau dort ein Problem. Und an einen solchen Ort kam Paulus, um das Evangelium zu predigen. 2. Korinther 1, Vers 12. Er schreibt an diese Leute dort, denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Paulus rühmt sich hier dessen, dass er stets ein gutes Gewissen hatte. Und zwar in besonderem Maß ihnen gegenüber. Er sagt hier, sondern in der Gnade Gottes sind wir gewandelt und stellt das gegenüber der fleischlichen Weisheit. Mit anderen Worten, die Gnade Gottes ist das Gegenteil von fleischlicher Weisheit. Die Gnade Gottes ist das Gegenteil von fleischlicher Weisheit. Dein Fleisch möchte eine Sache tun, dein Fleisch findet einen Weg richtig, dein Fleisch findet eine Sache richtig, aber die Gnade Gottes möchte genau das Gegenteil tun. Und Paulus sagte hier, dass er in der Gnade Gottes wandelte und dass die Gnade Gottes ihn bestimmt hat in seinem Umgang mit den Korinthern. Und ich bin überzeugt davon, es hätte auch anders sein können. Paulus war sicherlich versucht, in Korinth anders aufzutreten, als er es dann getan hat. Sich nicht von der Gnade prägen zu lassen, sondern von Zorn, von Bitterkeit, von Frustration, von all diesen negativen Gefühlen, die ihm fleischlich vielleicht richtig vorkamen. Ich meine, ihr wisst alle, wir stehen selber oft in der Versuchung, in einer Art und Weise zu reagieren, die nicht angemessen ist. Und manchmal tun wir es sogar und wir rechtfertigen es damit, dass wir sagen, das steht mir zu. In einer solchen Situation darf ich so reagieren. Ich darf sauer sein. Ich darf ärgerlich sein. Ich darf jemandem mal die Meinung blasen. Wir rechtfertigen das oft mit der Situation, mit der Bedrängnis, in der wir gerade stehen. Aber die Gnade Gottes befähigt uns auch dann, wenn wir ein vermeintliches Recht haben, in einer bestimmten Weise zu reagieren, befähigt uns die Gnade Gottes dazu, es nicht zu tun. Und das, sagt Paulus, ist mir bei euch, liebe Korinther, in besonderem Maße so gegangen. Denn er sagt ja hier, wir sind in der Gnade Gottes gewandelt in der Welt, also mit anderen Worten, überall, wo wir hinkamen. Besonders aber bei euch. Das Wort für besonders ist das griechische Wort perissos. Es bedeutet über die Maßen in außergewöhnlicher Art und Weise. Durch einen Fingerzeig oder einen leichten Wink bringt Paulus den Korinthern gegenüber zum Ausdruck, dass er für sie manchmal besondere Gnade gebraucht hat. Oder dass es bei ihnen besonders viel Gelegenheit für ihn gab, sich in der Gnade Gottes zu üben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Paulus die Korinther über alles geliebt hat. Denn die beiden Korintherbriefe sind voll mit herzlichen Ermahnungen und mit Ausschüttungen, könnte man sagen, des innersten Wesens von Paulus. Wenn du Paulus verstehen willst, dann lies den 1. und den 2. Korintherbrief. Was wird er dort alles erlebt haben? Wie muss er mit manchen Leuten dort ins Gericht gegangen sein oder hätte er mit manchen ins Gericht gehen können? Versteht ihr? Hier ging es nicht um leichte Dinge. Hier ging es darum, möglicherweise Leute, die einerseits zur Gemeinde gehören wollten, aber doch noch mit einem Fuß in der Welt standen, davon abzubringen, am Montag in den Aphrodite-Tempel zu gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute diesen Kulturwechsel nur sehr schwer und langsam vollzogen haben. So dass Paulus immer wieder sagen musste, Leute, Reich Gottes ist eine neue Welt, eine neue Kultur, eine neue Dimension. Aphrodite-Tempel ist tabu. Und zwar absolut. Egal, wer sich dort sonst noch trifft, egal, was ihr dort für Geschäfte machen könntet, ganz nebenbei, egal, wie sehr euch das gefallen hat oder was ihr für einen Nutzen davon gehabt haben mögt. Es ist vorbei. Und ich bin überzeugt davon, Paulus war kein Leisetreter in solchen Angelegenheiten. Er hat nicht den Leuten gesagt, ja, ich verstehe das schon. Wenn ihr jetzt halt mal münd die nächsten paar Monate ein bisschen den Aphroditentempel besuchen, dann macht das. Hauptsache, ihr seid dann am Sonntag wieder in der Gemeinde. Wohl kaum. Wohl kaum. Sondern Paulus drängte auf eine radikale Entscheidung. Aber er tat es in der Gnade Gottes. Und wisst ihr, wir brauchen die Gnade. Ich glaube, dass die Gnade das Mittel ist, mit dem wir auch solche Probleme lösen können. Und zwar auf den verschiedensten Ebenen. Einerseits für uns, die wir daran appellieren müssen, dass bestimmte Dinge getan oder gelassen werden sollen. Wir brauchen Gnade. Aber es brauchen auch diejenigen Gnade, die in bestimmten Abhängigkeiten oder Problemen sein mögen. Sie brauchen ebenfalls Gnade. Sie brauchen die Gnade, herauszukommen. Und wir brauchen die Gnade, mit ihnen geduldig zu sein. Wir brauchen Gnade. Jeder von uns braucht Gnade. Wir brauchen Gnade auf der ganzen Linie. Grace in a hard place. Und unser Leben ist voll von solchen Orten und von solchen Situationen. Das Problem fängt dort an, wo wir uns diese Gnade nicht nehmen. In Kapitel 4, Vers 15 des 2. Korintherbriefes schreibt Paulus, denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme, und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Ich nehme diesen Vers einfach mal relativ allgemein. Versuche ihn auf einer allgemeinen Ebene zu verstehen. Denn alles, sagt Paulus, geschieht um euretwillen. Alles, was ich schreibe, alles, was ich getan habe, als ich bei euch vor Ort war, es geschah um euretwillen, Leute. Mein Ziel war es, euch in die Gnade Gottes einzuführen. Mein Ziel war es, euch ein solches Maß an Gnade mitzugeben, ein solches Maß an Gnade zu vermitteln, dass es für euch keine Frage mehr ist, was ihr am Sonntag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag tut. Alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme. Paulus war ein Gnadenmultiplikator. Er wollte nicht nur selbst in der Gnade leben. Er wusste nicht nur für sich selbst, dass er Gnade brauchte, sondern er wusste auch, dass seine Umgebung Gnade brauchte. Und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Das Endziel des Ganzen ist, dass möglichst viele Leute Gott gegenüber dankbar sein können und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können. Nun, wann haben wir Grund, dankbar zu sein? Wenn die Gnade in unserem Leben gegriffen hat. Ich habe manche Situationen erlebt, wo ich dachte, jetzt müsste ich eigentlich dankbar sein und ich verspürte nicht das geringste Maß an Dankbarkeit. Und mit der Zeit ist mir klar geworden, warum das so ist. Nämlich, weil ich mir das, wofür ich eigentlich hätte dankbar sein können, scheinbar selbst verdient hatte. Nun, hätte ich mir selber danken sollen? Also, das geht ja nicht. Auf eine solche Idee würde ja niemand kommen. Damit ich Gott danken kann, muss das, was ich empfangen habe, aus seiner Gnade gekommen sein. Nur dann kann ich ihm danken. Nur dann verspüre ich überhaupt Lust, ihm zu danken. Und Paulus wusste um diesen Zusammenhang. Und er wollte, dass die Dankbarkeit zunehme unter den Korinthern. Er wollte sie zu einem Lebensstil der Gnade bringen. Und dieser Lebensstil der Gnade würde gleichzeitig ein Lebensstil der Dankbarkeit sein. Und von diesem Lebensstil der Dankbarkeit, seht ihr, hier haben wir einen Kreislauf. Am Anfang steht Gott. Dann kommt der Mensch. Der Mensch braucht Gnade. Gott gibt diese Gnade den Menschen. Wenn die Menschen diese Gnade empfangen, werden sie dankbar und geben diese Dankbarkeit wieder Gott zurück. Und diesen Kreislauf möchte Gott in Gang setzen für uns und aufrechterhalten. Wisst ihr, manchmal ist es ja so, wir nehmen eine neue Maschine, einen neuen Apparat in Betrieb und eine Zeit lang läuft er ganz gut, nur um dann plötzlich seinen Dienst zu versagen, warum auch immer. Meistens ist es ja, weil wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, weil wir die Bedienungsanleitung nicht ausführlich genug gelesen haben oder weil wir irgendetwas vergessen haben, was man tun müsste. Bei einer Kaffeemaschine ist es zum Beispiel bei allem guten Willen so, dass du ab und zu Wasser nachfüllen musst. Du musst bei einer Kaffeemaschine Wasser nachfüllen von Zeit zu Zeit. Das Ding ist kein Perpetuum mobile, das einfach funktioniert, völlig unabhängig von menschlichem Einwirken. Und genau so ist es mit diesem Gnadenkreislauf, den Gott zu uns und zurück zu ihm in Gang setzen und in Gang halten möchte, auch. Deswegen tun wir gut daran, uns von Zeit zu Zeit zu vergewissern, stehe ich noch in diesem Kreislauf? Oder stehe ich womöglich in einem anderen Rennen, nämlich in dem Rennen, dass ich zurückfalle von der Gnade weg und versuche, Gott anderweitig zu gefallen, auf anderen Wegen zu gefallen, sodass er mich belohnen muss. Und wenn dann die Belohnung kommt, tröpfchenweise, und wir dankbar sein könnten für das, was Gott trotzdem noch gegeben hat, dann verschlägt es uns die Sprache und wir wissen nicht, wem wir danken sollen. Aber wenn wir in diesen Gnadenkreislauf hineinkommen und in diesem Gnadenkreislauf bleiben, dann wissen wir immer, wem wir zu danken haben. Niemals uns selbst. Wisst ihr etwas, wofür ich mich nicht bemüht habe? Dafür weiß ich, wem ich zu danken habe. Ich kann nicht mir selbst danken, dass heute Morgen so viele Leute im Gottesdienst sind. Dafür kann ich nicht mir selbst danken. Was habe ich dazu getan? Ich könnte nicht jetzt Gott vorrechnen, liebe Gott, die Woche habe ich so und so viel Mal meine Schriftstellerliste bekannt über Gemeindewachstum und den regelmäßigen Gottesdienstbesuch der Mitglieder und so weiter. Und deswegen hast du mich gesegnet heute mit einer vollen Gemeinde. Dann müsste ich sagen, danke, lieber Pastor Manfred. Natürlich, Gott hat es gemacht, aber ohne dich hätte er es nicht tun können. Ohne dich wäre Gott ziemlich aufgeschmissen gewesen. Er hätte die Schriftstellen selber vorlesen müssen oder jemand anderen brauchen müssen oder was auch immer. Und in diesen Kreislauf, in diesen anderen Kreislauf fallen wir leider häufig zurück. Und wundern uns dann, wenn der Segen nicht in dem Maß kommt, wie wir es erhoffen. Aber weißt du was? Im Gnadenkreislauf wird der Segen zunehmen und zunehmen und zunehmen und zunehmen und zunehmen und zunehmen und zunehmen. Wird der Segen nicht aufzuhalten sein, weil du nichts mehr damit zu tun hast, sondern du empfängst Gnade, erkennst sie als Gnade, setzt sie als Gnade um und dankst Gott dafür. Halleluja! Und wenn du Gott dankst, fühlt er sich dazu verpflichtet, dir wieder Gnade zu geben. Ja, er fühlt sich tatsächlich dazu verpflichtet, dir Gnade zu geben, wenn du ihm dafür dankst. Kapitel 6, Vers 1, 2. Korintherbrief. Das alles ist nur so die Vorarbeit zu dem, was ich heute eigentlich sagen möchte und zu dem, wohin wir eigentlich kommen. Heute Morgen werden wir über den Dorn im Fleisch des Paulus reden und was der mit Gnade oder Nicht-Gnade zu tun hatte. 2. Korinther 6, Vers 1. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Das Wort für empfangt hier ist das griechische Wort dechomai. Es bedeutet eigentlich annehmen oder willkommen heißen oder in Empfang nehmen. Damit ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt, könnte übersetzt werden wie ins Leere hinein empfangt. Du möchtest die Gnade Gottes nicht nutzlos oder ins Leere empfangen haben. Siehst du, hier beschreibt Paulus eigentlich den Unterbruch dieses Kreislaufs, von dem ich euch gerade erzählt habe, nämlich wenn wir die Gnade Gottes zwar annehmen, willkommen heißen, aber dann nicht damit arbeiten. Dann nicht das tun, was die Gnade gerne tun möchte. Und die Gnade möchte Folgendes tun. Die Gnade möchte uns befähigen, ein besseres Leben zu führen. Und die empfangene Gnade verpflichtet uns dazu, Gnade weiterzugeben und dafür zu danken. Diese drei Punkte können wir sagen. Die Gnade will ein Werk an uns tun, die Gnade will durch uns weitergegeben werden an andere und die Gnade provoziert Dankbarkeit in unserem Herzen Gott gegenüber. diese drei Elemente. Und wenn wir einen dieser drei Bereiche nicht beachten, dann kommt das Ganze ins Stocken und wir empfangen die Gnade Gottes vergeblich oder ins Leere, sodass die Gnade nicht bewirken kann, was sie bewirken möchte und bewirken könnte. Nun, wir denken manchmal, dass das Kavaliersdelikte sind, dass wir irgendwie auch so durchs Leben kommen können, aber ich kann euch sagen, es wird mühsamer und mühsamer und mühsamer werden. Es ist vielleicht ein Teil der Gnade Gottes, dass wir sogar lange Jahre ohne diese Erkenntnis und ohne dieses Wissen und vor allem ohne diese Praxis irgendwie durchs Leben kommen und keinen großen Schaden dabei nehmen. Aber das ist trügerisch. Und ich glaube, dass viele von uns an einem Punkt in ihrem Leben kommen werden, wo sie merken, ohne Gnade kann ich nicht weiterleben. Ohne Gnade kann ich das, was ich bisher getan habe, nicht mehr aufrecht erhalten. Hebräer 12, Vers 15. Ich möchte hier einen Vers dazu nehmen, der nicht aus einem der beiden Korintherbriefe kommt, sondern eben aus dem Hebräerbrief, weil er das erklärt, was Paulus in Kapitel 6, Vers 1 des zweiten Korintherbriefes sagt. Hebräer 12, Vers 15. Hier werden die Leser, ganz allgemein, er schreibt hier nicht an Pastoren, sondern die Leser werden aufgefordert, etwas Bestimmtes zu tun. Hebräer 12, Vers 15. Und achtet darauf, sagt der Schreiber, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Wahrscheinlich werden wir ihn noch genauer beleuchten dann in einer späteren Predigt zu diesem Thema. Aber dieser Vers sei hier genannt, denn das ist eine Auswirkung von Gnadenlosigkeit oder Gnadenmangel, nämlich dass eine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen kann in unserem Leben. Zu wenig Gnade bedeutet, dass wir bitter werden. Warum werden wir bitter? Ganz einfach, weil wir nicht die Hilfe empfangen, die wir empfangen wollen. Warum werden wir bitter? Ganz einfach, weil wir nie den Segen haben, den wir gerne möchten. Weil wir nicht denselben Segen in unserem Leben sehen, wie wir ihn vielleicht bei anderen sehen, die entsprechend mit der Gnade arbeiten und mit der Gnade leben. Wir verzweifeln praktisch an der Gnade. Die Gnade wird uns zum Stolperstein, weil wir uns als zu kurz gekommen empfinden. Oder im Extremfall, wenn jemand ganz ohne Gnade lebt, dann kann es sein, dass er daran zerbricht. Aber versteht ihr, das Problem ist, solange wir diesen Zusammenhang nicht verstehen, nämlich dass viele, viele, viele Probleme in unserem Leben aus einem Mangel an Gnade kommen, werden wir immer anderen die Schuld geben. Werden wir immer das Problem oder die Lösung für das Problem auf einer anderen Ebene suchen als bei uns selbst. Und das kann dazu führen oder wird zwangsläufig dazu führen, dass durch diese Einstellung, durch diese Haltung bei uns auch andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Dass unsere Gnadenlosigkeit sich praktisch auswirkt auf andere. Genauso wie die Gnade sich auswirken möchte durch uns hin zu anderen zu einem Segen, wird sich auch die Gnadenlosigkeit durch uns erweisen und andere in Mitleidenschaft ziehen. Du bist also niemals in der Position, wo du sagen kannst, ja, sollen die anderen mit Gnade leben, bei mir klappt es auch ohne ganz gut. Damit wirst du früher oder später eine bittere Wurzel in deinem Leben entwickeln und diese bittere Wurzel ist dazu geeignet und in der Lage, andere zu vergiften. Du stehst und fällst also nicht nur dir selbst, wenn du mit oder ohne Gnade lebst, sondern es geht auch um deine Umgebung. Ja, es geht insbesondere um deine Umgebung. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den der Heilige Geist in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft sehr betont, nämlich, dass wir nicht immer nur an uns denken sollen. Es wundert mich manchmal, wie viele Christen scheinbar in einem Glashaus oder auf einem Elfenbeinturm auf einem geistlichen Leben. Und alles, was sie interessiert, sind sie selbst. Es geht immer nur um sie. Was habe ich davon? Was kann ich dabei gewinnen? Was ist mein Nutzen dabei? Statt dass sie hinwachsen dazu, anderen zu dienen, andere den Vortritt zu lassen, andere höher zu achten als sich selbst. Es ist ein deutliches Zeichen an Gnadenmangel, wenn es immer nur um dich geht. Es ist ein deutliches Zeichen, dass du die Gnade nicht verstanden hast. Denn wenn du die Gnade verstanden hättest, dann würdest du andere daran teilhaben lassen wollen. Du würdest nicht anders können. Die Gnade ist immer überfließend. Wenn du mal voll bist, und das geht relativ schnell, glaube ich, kannst du es nicht verhindern, dass die Gnade aus dir herauskommen will. Wenn du dann aber aus einer alten Haltung heraus sagst, nein, das behalte ich jetzt alles für mich, dann wirst du ein geistlicher Heißluftballon. Du steigst immer weiter in die Höhe und verschwindest irgendwann. Wie heißt die nächste Luftschicht da, Rolf? Du weißt es vielleicht. In der Stratosphäre, danke für dieses schöne Wort. Verschwindest irgendwann mit deinem geistlichen Heißluftballon in der Stratosphäre. Dabei solltest du vielleicht mindestens eine Weltumrundung schaffen mit dem, was du vom Herrn empfangen hast. So, jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Punkt, auf den ich heute eigentlich hinaus will. In Kapitel 12, in den Versen 6 bis 8, beschreibt Paulus etwas, wir sind im 2. Korintherbrief, beschreibt Paulus etwas, was für manche sehr schwer zu verstehen ist und was auch zu vielen, vielen, vielen Falschauslegungen geführt hat, immer wieder, und das ich ein bisschen erklären möchte. Paulus sagt hier, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Hier haben wir ein echtes Problem und eine echte Versuchung, die falschen Schlüsse zu ziehen. Was sagt Paulus hier genau? Er sagt, dass er sich grundsätzlich rühmen kann, könnte, dass er sich aber davon enthält, damit niemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Und das nicht zuletzt auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen, die Paulus empfangen hatte. Paulus hatte gewaltige, außergewöhnliche Offenbarungen empfangen, wie wir sie lesen im Neuen Testament. Aber auch darüber hinaus beschreibt er kurz davor, wie er in den dritten Himmel entrückt worden ist. Er redet da von sich selbst. Er sagt zwar, er kennt einen Menschen, der, aber das ist eine literarische Form praktisch, dass man eben nicht sagt, ich bin's gewesen, sondern sagt, ich kenne einen Menschen. Aber die Ausleger sind sich einig, dass Paulus dort von sich selbst spricht. Paulus wurde also in den dritten Himmel entrückt. Das bedeutet nicht, dass es im Himmel drei Abstufungen gibt, sondern damals ging man von drei Himmeln aus, nämlich vom sichtbaren Himmel, von den Wolken, von dem, was wir sehen am Himmel, dann die Stratosphäre, nein, dann all das an Himmel, was wir nicht sehen, das aber immer noch zum physischen oder physikalischen Himmel gehört, in diesem Sinne also tatsächlich die Stratosphäre. Und der dritte Himmel ist der unsichtbare Himmel, wo Gott wohnt. Das meinte Paulus mit dem dritten Himmel. Dorthin ist er entrückt worden und hat unaussprechliche Worte gehört, die einem Menschen nicht erlaubt sind zu sagen. Stell dir das mal vor. Paulus ist entrückt worden in den Himmel Gottes und hat dort Worte sprechen gehört, die einem Menschen nicht erlaubt sind, sie zu wiederholen. Nein, das sind Offenbarungen. Und Paulus hat diese Worte gehört. Mit anderen Worten, er wusste noch, was er da gehört hat. Deswegen sagt er, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Für viele Ausleger ist es scheinbar der naheliegendste Schluss, davon auszugehen, dass Paulus hier von Krankheit redet. von Gebrechen, von etwas, von einer Plage, was es auch immer sein mag, die Paulus in seinem Leben einfach hatte und die er ertragen musste, die ihn demütig hielt, damit er nicht zu stolz würde. Und das Spektrum reicht von chronischer Migräne über eine bestimmte orientalische Augenkrankheit, die man dann in Zusammenhang bringt mit dem Erblinden oder Geblendetsein von Paulus auf dem Weg nach Damaskus, wo dann die Ausleger den Schluss ziehen, ja, er hat sich davon nie wieder ganz erholt und hatte für den Rest seines Lebens eine chronische orientalische Augenkrankheit, bis hin zu epileptischen Anfällen. Das war das Schlimmste, was ich jemals in einer ernstzunehmenden Auslegung des Wortes Gottes gelesen habe. Jemand, der meinte, es könnte Epilepsie gewesen sein. Paulus war Epileptiker. Nun, nichts gegen Epilepsie, beziehungsweise gegen Leute, die darunter leiden. Aber ich kann dir eins sagen, Paulus war ganz bestimmt kein Epileptiker. Sondern er verstand es, durch die Heilungskraft Gottes von solchen Dingen frei zu werden. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Was kann denn dieser Dorn im Fleisch von Paulus eigentlich sein? Wenn wir bei dem bleiben, was Paulus selbst sagt zu diesem Thema an anderer Stelle und was in der Apostelgeschichte aufgezeichnet ist, dann gibt es keinen anderen logischen Schluss als den, dass Paulus mit dem Dorn im Fleisch ganz einfach seine dauernden Verfolgungen beschreibt. Seine dauernden Zwangslagen, seine Nöte, seine Bedrängnisse durch Verfolgungen, durch Gerichtsverhandlungen, hier und da und dort hat ihn wieder einmal jemand angeklagt und vor Gericht gezerrt, weil er nicht einverstanden war mit dem, was Paulus predigte. Und eine Gefahr für das ganze Judentum darin sah. Und das ging so weit, dass Paulus in Lystra, wie ihr wisst, gesteinigt wurde. Er wurde gesteinigt. Also er war dem Tod sehr nahe, wenn er nicht tatsächlich schon gestorben war. Die Ausleger sind sich nicht einig, ob Paulus in Lystra, nachdem er gesteinigt worden war, bereits tot war und aus den Toten auferstand, oder ob er nur dem Tod sehr nahe war. Kannst du dir vorstellen, dass Paulus diese Bedrängnisse, diesen Dorn im Fleisch, dieses nicht aufhören wollende Plagen, diese nicht aufhören wollende Verfolgung, kannst du dir vorstellen, dass Paulus das satt hatte? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch der große Apostel Paulus einige Male an seine Grenzen kam und an den Punkt kam, wo er zu Gott sagte, lass es endlich aufhören, Herr. Gebiete du dem Einhalt, Herr. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Interessant, dass Paulus gerade uns auch noch genau Auskunft gibt, wie oft er zu Gott gerufen hat, dass dieser Pfahl im Fleisch, dieser Dorn im Fleisch weichen möge von ihm. Dreimal. Und ich kann dir genau sagen, wo diese drei Male waren. Das war in Antiochien, das war in Ikonion und es war in Lystra. Nach diesen drei Erlebnissen bin ich überzeugt, dass Paulus zum Herrn schrie, Herr, wie lange noch? Jetzt kommen wir zur Antwort Gottes. Was sagte Gott ihm auf dieses Rufen? Und unsere menschliche Erwartung und wahrscheinlich auch die menschliche Erwartung Gottes war dahingehend, dass er erwartete, dass Gott sagte, ja, wir machen dem Ganzen ein Ende. Wir setzen dem Ganzen ein Ende. Paulus, du musst dich um nichts mehr kümmern, ich kümmere mich jetzt darum. Aber die Antwort Gottes ist sehr erstaunlich. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, sagt Paulus, Doppelpunkt, Anführungszeichen, sagt Gott, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wow. Und ich sage euch, das ist ein Vers, über den ich selber jahrelang gestrauchelt bin und ihn versucht habe umzudeuten und umzuerklären und in eine andere Richtung zu deuten als das, was hier steht. Aber es steht genau so da. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Nun aber, was genau bedeutet das? Was sagt Gott damit? Das ist eine Stelle, wo es enorm wichtig ist, erstens, wie wir sie übersetzen und zweitens, wie wir sie dann betonen. Wir könnten sagen oder es so betonen, dass Gott ihm die Antwort gegeben hat, was willst du überhaupt noch mehr? Du hast doch schon meine Gnade. Meine Gnade, mein lieber Paulus, muss dir reichen. Dass ich dir all deine großen, vielen Sünden vergeben habe, dass ich dich in Dienst genommen habe, dass ich dich hier in der ganzen Weltgeschichte rumreisen lasse, dass ich dich das Evangelium predigen lasse. Meine Gnade, diese meine Gnade, das muss dir lange, Paulus. Darüber hinaus kann ich leider nichts für dich tun. Und damit es dir nicht allzu schlecht geht dabei, meine Kraft ist in Schwachheit, kommt sie zur Vollendung. Also mit anderen Worten, du wirst meine Kraft erleben in all dem. Aber das ist eine Entschuldigung. Das wäre eine Entschuldigung. Und ich glaube, dass das nicht das ist, was Gott Paulus gesagt hat. Sondern wir müssen es anders betonen. Gott sagt zu Paulus, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade ist mehr als genug. Meine Gnade ist ausreichend. Oder anders gesagt, ich habe dir das, was du brauchst, um auch in diesen Situationen die Oberhand zu gewinnen, habe ich dir bereits gegeben, und zwar in meiner Gnade, Paulus. Schau das Paket nochmal genau an. Geh nochmal über die Bücher. Lies nochmal genau, was du dir aufgeschrieben hast von meinem Reden. Meinst du nicht, dass die Gnade, die ich in deinem Leben habe wirksam werden lassen, dich auch befähigt, mit diesen Situationen umzugehen, und zwar in einer siegreichen Weise umzugehen? Derselbe Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Er hatte es verstanden. Und nun möchte ich euch etwas zeigen, das glaube ich, kein Zufall ist und das ausgerechnet in Korinth geschehen war. Apostelgeschichte 18, Abvers 12. Der ganze Bericht über die Tätigkeit von Paulus in Korinth befindet sich in Apostelgeschichte 18 in den Versen 1 bis 17. Ich lese ab Vers 12. Als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig feindlich gegen Paulus auf. Die Geschichte wiederholt sich. Und führten ihn vor das Richterpodium, indem sie sagten, dieser überredet die Menschen, Gott am Gesetz vorbei zu verehren. Als aber Paulus im Begriff war, seinen Mund zu öffnen, sprach Gallio, das ist der Statthalter hier, der Prokonsul, zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Gaunerei wäre, o Juden, so hätte ich mir eure Klage von Gesetzes wegen angehört. Wenn es aber Streitfragen sind über Inhalt und Namen aus eurem eigenen Gesetz, so seht ihr selbst, denn über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterpodium weg. Und jetzt kommt's. Alle Griechen aber packten Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterpodium, doch Gallio kümmerte sich nicht um diese Dinge. Wer hat diesmal die Prügel abbekommen? Wer hat diesmal die Prügel abgekriegt? Paulus oder seine Ankläger? Diesmal hat der stellvertretend für die Ankläger von Paulus, der Synagogenvorsteher, höchstpersönlich eins auf die Mütze gekriegt. Und bitte versteht das nicht falsch, darüber freue ich mich nicht, daran ist nichts Gutes, aber es ist eine Gesetzmäßigkeit darin. Nachdem Paulus die Gnade verstanden hatte, nachdem Paulus wusste, diese Gnade Gottes, die mich immer und immer wieder errettet hat, die mich freigemacht hat vom Gesetz, die mich freigemacht hat von der Sünde, die mich freigemacht hat von diesem und jenem Gebrechen, diese Gnade ist jetzt dabei, mich zu befreien aus der Hand meiner Feinde. Und eine Sache, die hier sehr interessant ist, ist, dass Paulus gar nicht mehr zum Reden kam. Paulus war ja ein Meister-Rhetoriker, aber ich weiß nicht, wenn es ihm hier gelungen wäre, zu reden, ob das Ganze dann auch so herausgekommen wäre. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ein Exempel statuieren wollte. Und Paulus zeigen wollte, Paulus, siehst du, deine Rhetorik in Ehren, aber du musst nicht einmal den Mund öffnen. Ich streite für dich. Ich kämpfe für dich. Dann, wenn du am schwächsten bist, dann, wenn es so scheint, wie wenn der Feind wieder mal die Oberhand hat, dann kommt meine Kraft zu besonderer Geltung. Dann kannst du und sollst du damit rechnen, dass meine Kraft sich auswirkt für dich zu deinen Gunsten. So wird der Dorn im Fleisch entfernt werden. Wie wir wissen, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, nicht für immer. Das ist ein Kampf, das ist eine Herausforderung, in der wir manchmal fast täglich stehen. Wir haben einen Dorn im Fleisch, wir haben Dinge, die uns nicht gefallen, wir haben Dinge, die wir erleiden, um Christi willen. Aber die Gnade befähigt uns, den Kopf über Wasser zu halten und schließlich siegreich zu sein. Hier geht es um den Sieg, den Paulus schließlich davontrug. Und es ist auch kein Zufall, um zurückzukommen zur Predigt vom letzten Sonntag, wo wir über die Auswirkung der Gnade im Bereich von Finanzen gesprochen haben. Es ist kein Zufall, dass Paulus gerade in Korinth einen Mann unter den Jüngern hatte, namens Erastus, der kein geringerer war als der Schatzmeister der ganzen Stadt. Der Dienst, den Paulus hatte, er hat zwar nichts verlangt von den Leuten, aber sein Auskommen, seine Reisen waren nicht gratis, sondern Schiffsfahrten haben auch damals schon was gekostet, auch wenn du nicht die super Luxuskabine hattest, auch wenn du nur irgendwo unter Deck eine kleine Kabine für dich hattest, das hat auch damals was gekostet und ansonsten hast du den ganzen Tag Kartoffeln geschält. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne von Paulus war. Mit anderen Worten, er brauchte Geld auf seinen Reisen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass er in Korinth, dieser Stadt, die, glaube ich, eine Wende bedeutet hat, in seinem Denken und in seinem Dienst, dass er dort in der Gefolgschaft den Schatzmeister der Stadt hatte. Versteht das nicht falsch, der wird nicht Gelder der Stadt abgezweigt haben für das Reich Gottes. Aber in aller Regel sind solche Leute selbst sehr reich. Oder kennst du einen armen Finanzminister? Ich bin mir relativ sicher, dass die Finanzminister der Länder der westlichen Welt, dass das reiche Leute sind. Privat, ja, nur für sich, egal wie viel Geld sie verwalten, über wie viel Geld sie gesetzt sind für ihren Staat. Sie sind ganz persönlich, in ihren eigenen Finanzen sind sie reich. Und dieser Erastus, der gegrüßt wird im Römerbrief ganz am Ende, der Schatzmeister von Korinth war, er wird Paulus unterstützt haben. Er wird freigebig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob Paulus es sonst für erwähnenswert gehalten hätte, dass er der Schatzmeister der Stadt war. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass wir im 1. Korintherbrief das wunderbare Kapitel 13 finden, wo Paulus das hohe Lied der Liebe singt. Ich glaube, dass etwas sich geändert hat im Leben von Paulus in dieser Zeit. Lass uns hier noch weitermachen. Ich möchte euch eine andere Übersetzung noch vorlesen von 2. Korinther 12, Vers 9. Und er sprach zu mir, meine Gnade ist ausreichend für dich, denn meine überragende Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Oder eine ganz wörtliche Übersetzung. Und er hat zu mir gesprochen, lass dir an meiner Gnade genügen. Da ist auch eine Aufforderung drin. Wenn du den Eindruck hast oder wenn es sichtbar wird, dass du zu wenig Gnade in deinem Leben hast, dann nimm mehr. Nimm mehr. Denk nicht, ja, es muss lange. Denke niemals, die Gnade, die du jetzt hast, muss ausreichend sein für den Rest deines Lebens. Nein, Gnade muss immer wieder neu genommen werden. Lass dir an meiner Gnade genügen. Nimm genug. Denn meine dynamische Kraft wird in Schwachheit vollendet. Und jetzt kommen wir zu Vers 10 von 2. Korinther 12. Ein Vers, der noch einmal ins selbe Horn bläst, der das Ganze zum Abschluss bringt. Hier sagt Paulus doch tatsächlich, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich hatte eine Zeit in meinen Erklärungsversuchen dieser Verse, wo ich dachte, Paulus spottet hier. Paulus redet hier ironisch. Ja, das ist immer so ein letzter Rettungsanker. Wenn du irgendeine Schriftstelle nicht verstehst, dann kannst du vielleicht sagen, ja, da könnte ja ironisch gemeint sein. Und wisst ihr, es gibt manche Stellen, wo Paulus ironisch redet und wo es leider nicht so übersetzt wurde und deswegen nicht klar ist. Aber ich glaube, diese Stelle gehört nicht dazu. Das ist keine Ironie, sondern das meint Paulus wirklich ernst. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum? Weil Paulus wusste, immer dann, wenn sie versuchen, mich wieder einmal um die Ecke zu bringen, immer dann, wenn sie mich zum x-ten Male verklagen aus denselben Gründen, die sie nicht beweisen können, immer dann, wenn ich im Gefängnis bin um Christi willen, immer dann, wenn sie mir das Wort im Mund umdrehen, immer dann, wenn sie mich klein halten und kurz halten wollen und mir verbieten wollen, das Evangelium zu predigen, immer dann kann ich damit rechnen, dass die Gnade Gottes mir zur Hilfe kommt und ihren Zweck erfüllt. Deswegen kann Paulus sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lasst uns doch dahin kommen, dass wir das ebenfalls sagen können. Und zwar nicht ironisch, nicht mit Hintergedanken, sondern genau so, wie es geschrieben steht. Und wisst ihr, das ist keine Theologie der Schwachheit, sondern das ist das Eingeständnis unserer Bedürftigkeit. Und ich habe einige Zeit gebraucht, gebe ich ganz offen zu, für mein persönliches Leben, zuzugeben, dass ich bedürftig bin. Was Paulus sagt, ist ein Eingeständnis der Bedürftigkeit. Ich möchte euch einen Abschnitt noch vorlesen aus dem Buch von Wolfhart über genau diesen Abschnitt der Schrift. Untertitel: In den Schwachen ist die Gnade Gottes mächtig. Wem es ernst ist, die bisherigen Erkenntnisse nicht Theorie sein zu lassen, sondern wer sich wirklich aufmacht, die Gnade zu erobern, dem wird eine bestimmte Erfahrung nicht erspart bleiben. 2. Korinther 12, 7-9. Ich lese die Verse jetzt nicht noch einmal. Das ist ein viel zitiertes und übel verkanntes Wort. In diesem Wort wird die Schwachheit nicht glorifiziert, sie wird dargestellt als ein notwendiges Durchgangsstadium, um die Gnade in Reinkultur zu erfahren. Der Zusammenhang, in dem das Wort steht, ist eindeutig. Paulus wurde über die Jahre immer wieder von Juden verfolgt, die ihm viel Pein zufügten, weswegen er Gott darum bat, dass er ihn von dieser Pein befreite. Darauf sagt Gott zu ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Zwei Momente sind verantwortlich dafür, dass Paulus verfolgt wurde und zunächst nicht daraus erlöst wurde. Zum einen waren es die hohen Offenbarungen, die Paulus widerfuhren, denen wir immerhin 2/3 des Neuen Testaments verdanken. Und zum anderen war es das göttliche Prinzip, dass Gnade umso stärker wirkt, je mehr wir frei sind von jeder Form von eigener Sicherheit. Also darin sehen wir auch, wenn wir bereit sind, uns zu exponieren für das Reich Gottes, für das Evangelium, für die Sache Jesu, wenn wir bereit sind, unsere Sicherheiten, unsere Bequemlichkeiten aufzugeben für diese Dinge, dann können wir mit der Gnade Gottes rechnen. Weißt du, die Gnade ist nicht unbedingt etwas, das dein Wohnzimmer noch schöner macht, sondern die Gnade ist vor allem dann erfahrbar, wenn du aus deiner Bequemlichkeitszone herauskommst. Indem er aber diese Situation bejahte, konnte Gott seine Gnade zur vollen Entfaltung bringen. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir alle erst in eine Katastrophe hinein müssen, um Gottes Gnade in vollem Umfang erfahren zu können. Das ist ein Fehlschluss, den viele Leute gezogen haben. Entscheidend ist die Einstellung unseres Herzens, die ausdrückt, dass wir uns wirklich von Gott abhängig machen und nicht auf andere Sicherheiten zählen. Aber ich habe meine Zweifel, ob wir, die wir Menschen der Gnade werden wollen, gänzlich an der Erfahrung der Nullpunktsituation vorbeikommen können. Und das glaube ich inzwischen auch, meine Lieben. Ich glaube, dass uns dieser Punkt wahrscheinlich nicht erspart bleiben wird, wo wir mit unserem Latein am Ende sind und wo wir zu Gott rufen und schreien: Herr, deine Gnade, deine Gnade, deine Gnade. Amen.